ein paar Tagen. Und manchmal stehe ich wirklich da und weiß nicht mehr, was ich predigen soll. Über diese Veränderung, wo wir mit hineingenommen werden, was uns alles so persönlich berührt. Und dann hat mich auch sehr beschäftigt, weil ich bin ja nicht jeden Sonntag hier. Was haben wohl meine Vorgänger jeden Sonntag? Was war das Thema? Und ich komme rein und weiß nicht eben, ob das, was ich jetzt auf dem Herzen habe, auch eure Herzen berührt. Und so sind meine Gedanken, mein Herz auch ein bisschen durcheinander. Und doch möchte ich euch mit hineinnehmen in diese wichtigsten Zeilen überhaupt, wie ich denke, die uns bewegen soll, ein Leben zu führen, das ja auch Jesus gefällt. Auf das Ziel hin leben, so heißt mein Thema. Auf das Ziel hin leben. Ich habe einen Mann kennengelernt, der hat als Kind schon den Traum gehabt von Mathematik. Es war bestimmt kein Verwandter von mir. Seine Eltern hatten eine Buchhandlung. Und schon als Jugendlicher war es für ihn die größte Sache, Buchführung machen zu dürfen im Buchhandel. Die größte Sache, rechnen zu dürfen. Die größte Sache überhaupt, Mathematik. Und als Kind fragt er dann die Eltern, sag mal, darf ich auch im Himmel rechnen? Und die Eltern haben gesagt, ja, warum nicht? Wenn du das wünschst, dann rechne auch im Himmel. Und er hat das zu seinem Beruf gemacht. Mathematik, Professor hier in Frankfurt an der Uni. Und ich kann ihn als einen sehr klugen, als einen denkenden Mann, da war immer der Verstand sozusagen, das Rechnen stand immer im Vordergrund. Viele Jahre auch Gemeinde, die Kasse geführt. Und das gefiel ihm einfach auch. Rechnen, Mathematik und allem. Auf das Ziel hinleben, das war sein Ziel. Ich weiß nicht, welche Ziele ihr habt. Ich habe Ziele, ganz bestimmt sogar. Und natürlich gehen wir ganz bewusst auch diese Ziele oder manchmal unbewusst auch an. Was wollen wir? Wir wollen nicht einfach nur leben, um den Tag rumzubringen, um die Woche rumzubringen. Auf das Ziel hinleben, also muss ich ein Ziel haben, sonst kann ich nicht darauf zuleben. Und das Ziel gestaltet sich vielleicht bei jedem auch ein bisschen anders. Und das Ziel könnte sein, bei einem, ich erzähle mal ein bisschen was aus meiner früheren Gemeindegeschichte. Einer, der mit mir sprach und sagt, oh, ich möchte zuverlässiger werden. Ich bin manchmal so hübbelig, bin ich wirklich ganz so zuverlässig. Oder ein anderer berührt uns auch manchmal, ich bin so ungeduldig, ich müsste geduldiger werden. Oh ja, ich arbeite daran, geduldiger zu werden. Ein anderer will offener werden, weil er doch sich zu sehr zurückzieht, zu sehr eben halt eben abkapselt. Er getraut sich nicht, auf andere zuzugehen. Ein anderer will freundlicher werden, aber ein anderer will leidenschaftlicher werden, pünktlicher werden, aufrichtiger werden. Oh, ich habe von jedem dieser Eigenschaften Geschichten, die ich jetzt nicht erzähle. Aber das sind oftmals Eigenschaften und das sind die Dinge, die uns bewegen. Was möchte ich? Und da strecke ich mich aus. Das möchte ich doch irgendwann einmal erleben. Darauf gehe ich zu, auf das Ziel hin leben. So mag es ein Ziel sein und jeder hat vielleicht so sein eigenes gesteckt und ihr müsst mir das nicht sagen, aber einfach mal für euch selber bewegen. Es gibt manche Ziele, die sind noch von viel größerer Bedeutung für mich, für euch. Aber auch hier steckt Gott uns ein Ziel. Und ich wünsche mir, dass wir uns dieses Ziel von Gott selber einmal vor Augen halten. Wir haben es ja gerade gehört. Und nach diesem Ziel leben. Und es geht um die Gemeinde. Und es geht um die Gemeinschaft. Und es geht um uns, nicht mehr um mich persönlich. Und Paulus schreibt jetzt hier im Epheser 4, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Also jetzt sind wir aufgefordert, jetzt werden wir gefragt, eben gemeinsam auf dieses Ziel hin zuzuwachsen. Hier werden wir als Gottes Kinder angesprochen, die ihn kennen, die ihm folgen. Und das ist gut so, dass wir trotz all dieser Veränderungen dieser Zeit doch ein gemeinsames Ziel haben und uns nicht verzetteln. Das ist es doch. Wir haben Gaben, darüber haben wir schon oft gesprochen. Wir haben die Möglichkeiten zu teilen, darüber haben wir gesprochen. Wir haben die Möglichkeiten, eins zu werden im Gebet. Ich staune, wie viele Menschen auch gerade in diesen letzten 10 Tagen zueinander gefunden haben, im Gebet um die Ukraine, um der Menschen willen, der Gemeinde willen und um diesem Diktator einfach am Ende schon zu setzen. Und wie viele Menschen gehen auf die Knie und beten für diese Sache, um eins zu werden. Und das sind so Ziele, die wir auch haben, einfach vor Gott unsere Herzen auszudrücken, zu öffnen, eins zu werden. Und dass das heute Nachmittag hier im Bruchköbel auch stattfindet, ist toll. Und dass man sich mal wieder Gedanken darum macht, diese Einheit in Jesus. Aber nicht vergessen, wir sind viele, aber es gibt nur ein Haupt. Wir sind viele Glieder, wir sind viele mit unseren Möglichkeiten, mit unseren Fähigkeiten, aber es gibt nur ein Haupt und das ist Jesus. Machen wir uns mal Gedanken darüber, zu wachsen in allen Stücken hin zu dem, der das Haupt ist. In der Liebe, damit beginnt es. Es ist eine beginnende Liebe, die ja darin wächst. Machen wir uns mal bewusst, das vollkommene Leben werden wir wahrscheinlich nie so erreichen hier. Aber darauf zuzuwachsen, zuzugehen, und auf diesem Weg sind wir doch, nur dass wir nicht stecken bleiben. Oftmals fühlen wir uns so, wie Paulus es im Römer Kapitel 7 sagt. Ein Höhepunkt aus Kapitel 7 ist, ich, elender Mensch. Das Gute, das ich tun will, tue ich nicht. Und das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ich, elender Mensch, wer wird mich erretten? Und so fühlt man sich manchmal. Und man kommt nicht voran, die Gedanken sind verwirrt. Und auch im nächsten Kapitel im Römer 8, da wird dann eben diese Einheit besprochen, die der Geist Gottes in uns bewirkt, diese Nähe, diese Zuversicht und dieses Miteinander. Und dann spricht er von dieser Heiligung, diesem Abgesondertsein, nicht weg, nicht weltfremd, sondern zugewandt auf diese Gnade Gottes in dem Heiligen Geist. Und somit haben wir ein Ziel, zu wachsen in der Gerechtigkeit, in der Liebe, im Heiligen Geist. Die anderen Ziele, die wir uns gestellt haben, werden nicht automatisch deshalb zweitrangig oder drittrangig oder gehen unter. Die bleiben auch bestehen, aber sie ordnen sich dem unter dem Willen Gottes. Immer wieder suchte Jesus die Begegnung mit seinem Vater. Es geschehen große Wunder, kleine Wunder, in der Nacht, am Tag, in der Menge, in der Einsamkeit. Jesus suchte zuallererst für sich das Gespräch mit seinem Vater im Himmel. Und das ist, was mich auch in dieser Zeit bewegt, wenn ich morgens in meiner stillen Zeit meinem Gebet spreche und sage, wie ist das nur möglich, Gott? Wie groß bist du als Schöpfer? Ich bete, ich rede, ich stehe, ich knie vor dir und 1000 Millionen in dieser Welt auch. Wie kannst du das machen, auf all diese Gebete hören, mein Gebet? Und es ist dir genauso wichtig wie all die anderen, um all die Dinge, die mir auf dem Herzen liegen. Wir dürfen nicht Fehler machen, nämlich den Fehler, Weltflucht zu begehen und zu sagen, jetzt halten wir uns nur noch in der Gegenwart Gottes auf und verlassen diese Welt im Gedanken, in unserer Einstellung. Und auch nicht den Fehler machen, dass wir sagen, nun, wir sind nun einmal in der Welt, wir müssen uns mit all dem beschäftigen und dann muss das Geistliche in den Hintergrund treten. Ganz bestimmt nicht. Es ist gar nicht so einfach, in der Welt zu leben und mit Jesus zu wachsen, im Glauben, in der Liebe, im Vertrauen, in allen Stücken zu dem hin, den wir kennengelernt haben. Ich mag dieses Lied, was wir gerade gesungen haben, sei du der Mittelpunkt. Und da ist ein Gedanken dabei, den mag ich sowieso. in meiner Schwäche. Singt ihr das auch so? Nicht nur in meiner Stärke, sondern auch in meiner Schwäche. Ich bin nicht immer stark. Ich habe auch meine Fehler. Aber auch in meiner Schwäche darf ich so der Gnade Gottes so nahe sein. Und wenn ich das nicht bin, nein, das will Gott nicht. In meiner Stärke, in meiner Schwäche. Ich möchte mal diesen Gedanken Weltflucht betrachten. Meine letzte große Reise mit meiner Frau war, dass ich mit ihr in Griechenland war, auf den Spuren vom Apostel Paulus. Und wir sind an viele Orte gereist in diesen 14 Tagen und wir haben diese Städte, die biblische Städte besucht und wir haben diese Bibelstellen gelesen, eine ganze Busladung voller Leute, war sehr, sehr beeindruckend. Und einmal wurden wir, ich habe den Ort wirklich vergessen, zu einem Ort gefahren, da waren oben auf dem Berg, waren dann Kloster, Mönchkloster und eine Kloster für Frauen. Heute ist das natürlich einfach zu erreichen, da gibt es inzwischen eine Brücke, dass man rüberlaufen kann auf diesen spitzen Bergen, drei spitze Berge. Die ersten Mönche, die sind da hochgeklettert, mit Seilen haben sie Baumaterial hochgezogen und haben für sich ein Kloster ganz da oben auf dem Berg gebaut, lange Zeit. Und ihr Gedanke war Weltflucht. Kennt ihr das? Habt ihr das schon gesehen, Mann? Das ist beeindruckend. Und das ist wirklich so, wie die das geschafft haben. Aber der Gedanke war Weltflucht, weg von der Welt, einsam, in der Gegenwart Gottes nur noch leben und beten und essen und trinken zu können. Und Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Welt. Ich habe euch gesandt mitten in die Welt. So gut wie es ist, auch mal Auszeiten zu haben. Aber wir entziehen uns nicht dieser Welt. Nein, wir leben mitten in dieser Welt, um irgendwo einen Geschmack dieser Welt zu geben, ein Licht zu geben. Das möchte ich gerne sein, wo immer ich bin. Ich kannte einen viele, viele Jahre von Jugend an. Er hatte eine Gabe, unter die Leute zu gehen, in Hanau auf dem Marktplatz. Gerade dann, wenn Markttag war, ist er losgezogen, Menschen anzusprechen. Und dieser Mann, ich habe ihn bewundert, mit welchem Mut er eben auf die Leute zugegangen ist. Aber seine Art und Weise hat mich abgeschreckt. Und da konnte ich nicht mitmachen. Ich habe mich da dem entzogen. Er ging auf die Leute zu und sagt, bist du schon gewaschen durch das Blut Jesu? Wow, wildfremde Menschen. Das hätte ich nie fertiggebracht. Und ich fragte ihn dann, sag mal, wie viele Menschen sind durch dich zum Glauben gekommen? Keiner. Also wir erschrecken doch die Leute nicht. Wir wollen sie doch nicht abhalten mit unserem Triebenen, sondern wir wollen Licht sein und nicht versalzen, nicht erdrücken. Nein, das wollen wir nicht. Wir haben einen Auftrag, die Botschaft in die Welt zu bringen, als Gott hat dich lieb. So sehr hat Gott die Menschen lieb. Und wir sagen dann nicht, na Gott wird mal reinschlagen, wenn du dein Leben nicht veränderst. Wer will das hören? Der andere Gedanke ist die Weltlichkeit. Und davon dürfen wir auch uns nicht beeindrucken lassen. Ja, wir stehen mitten in der Welt und all das, was wir so erleben, davon spricht keiner hier. Die Welt ändert sich von Mal zu Mal. Die Weltgeschichte verändert sich, aber der Glaube und das Vertrauen, das Fundament, das wird doch auch immer bleiben. Danach richten wir uns aus. Kann ich euch auch eine Geschichte aus meiner Gemeinde erzählen? Ich hatte einen Organisten in einer Gemeinde. Er hatte eine sagenhafte Gabe, Holzschnitze und dann Holzdrucke. So das Holz wurde geschnitzt, eben im negativen Sinn, eingerollt mit Farbe, Papier drauf und gedruckt. Und meistens sehr große Bilder. Und am beeindruckendsten von allem waren vier Farbedrucke. Und so hat er mal den Kreuzweg in 12 Stationen, in 4 Farben gemacht, über lange, lange Zeit. Was für ein Talent. Und ich habe heute noch eine Kopie, kann man ja nicht sagen, es ist jedes Mal ein Original, zu Hause. Was für eine Gabe. Und er konnte sie nicht verkaufen, kaum verkaufen. Er gehörte mit zu einem Club von Künstlern. Und dann war es so, dass sie dann immer anfingen, von jungen Mädchen Aktfotos zu zeichnen. Bleistift, Kreidezeichnungen und so weiter. Und ich sagte ihm dann noch, Gerd, ist das in Ordnung? Wie kannst du das in deinem Leben vereinbaren? Ja, ich muss doch wieder Geld reinbringen. Und es ist eine lange, lange Geschichte, weil es zieht sich über Zeit, war er weg, er spielte keine Orgel mehr. Er kam nicht mehr zum Gottesdienst. Und er beschäftigte sich nur noch mit diesen einen Aktfotos zu zeichnen, zu verkaufen. Dann hat er seine eigene Galerie eröffnet und Schiffbruch erlitten. Wirklich pleite gegangen, wie man sich nur vorstellen kann. Dann ist er weggezogen aus Scham. Hab nie mehr wieder was von ihm gehört. Also Weltlichkeit ist auch nicht der Weg. Gerd, was machst du da? Und dann eben von dem einen in das andere Extrem zu kommen. Weltlichkeit ist nicht gut und Weltflucht ist auch nicht gut. Aber hier sagt Jesus doch ganz klar, oder Paulus in diesem Brief an Epheser, lasst uns aber wahrhaftig sein, in der Liebe wachsen, in allen Stücken zu dem, in der das Haupt ist, Christus. Und das möchten wir. Und das ist ein Auftrag für uns als Gemeinde. Was heißt das denn? Gott sagt uns, unser Leben in der Nachfolge ist ein permanentes Wachsen. Nicht auf einmal haben wir alles, sondern es ist ein Stück Wachstum. Stück für Stück für Stück. Das tut uns so gut, dass wir nicht irgendwie gezwungen werden. Oder du musst es doch schon lange erreicht haben. Oder wie auch immer, überhaupt nicht. Habe die Tage mit einem Pastorenkollegen telefoniert. Er wurde 92 Jahre alt, schon lange in Rente. Und er ist immer noch eifrig, er ist noch so gut, nur er kann nicht mehr gut laufen, kann nicht mehr zum Gottesdienst, aber er kann telefonieren und er schreibt unglaublich gut. Und er zitiert auch immer sehr, sehr gerne Bibelworte zur Ermutigung anderer gegenüber und sagt, sein Herz brennt für Jesus. Menschen, etwas gut zu tun, der Nachbar im Haus oder wo er hört, wo irgendjemand in seiner Umgebung Geburtstag hatte, dem Arzt oder selbst dem Busfahrer, irgendwie die Liebe Jesu weiterzugeben. Sein Herz brennt dafür und er sagt, solange mir Gott die Kraft gibt, ich will weiter darin machen. Es geht darum, die Liebe Gottes weiterzugeben und darin kann ich wachsen und kann das annehmen und kann nach meinen Möglichkeiten das tun, was ja kein anderer schafft, wie es im Petrus Kapitel 4 heißt. Ne? Wir sind nicht weltfremd, wir stehen mittendrin, aber wir wollen auch nicht die Welt verlassen, Weltflucht und zurückziehen, denn das habe ich auch. Gerade in diesen Tagen von der Pandemie, ich telefoniere übrigens sehr viel, manchmal bis zu 2-3 Stunden pro Tag mit Menschen. Und immer wieder höre ich das dann, man getraut sich ja nicht mehr. Oder auch Christen, die dann sagen, nein, also wir müssen uns zurückziehen, Jesus kommt sowieso bald wieder, alles geht dem Ende entgegen und jetzt bereiten wir uns einfach darauf vor und alles. Manchmal so verwirrend, die verwirrende Zeit, in der wir leben. Das ist es aber nicht. Wachsen kann ich doch nicht, wenn ich mich zurückziehe, mich um mich alleine kümmere und drehe, dann ist es nur mein Gedanken um mich, um meine Person. Lasst uns wachsen in der Liebe. Wen kann ich lieben? Wie kann ich meine Liebe zeigen? Wie soll das gehen? Wachsen und wachsen lassen. Erkennen und erkennen lassen, wenn ich das mit meinen Worten so sagen darf. Es geht um unsere Gemeinsamkeit. Und das Wort uns berührt mich auf jeden Fall. Lasst uns wachsen. Uns. Und da brauchen wir uns erst einmal. Und wir können aneinander üben unter uns und dann das, was wir gelernt haben, von uns gegenseitig auch weitergeben. Wisst ihr, das beginnt doch damit, dass wir füreinander beten. Füreinander. Und dann ist es gut zu wissen, wie geht es dir? Nicht einfach nur eine neugierige Frage, sondern zu sagen, ich werde dein Anliegen, das, was dich berührt, in mein Gebet mit hineinnehmen. Oder das Wachsen in dem Bekennen gegenseitig. Du, mir geht es auch nicht gut. Und in meiner Schwäche, sei du stark in meinen Schwächen. Meine Stärke, die präsentiere ich gerne. Aber meine Schwäche, in meinem Bibellesen hat manch einer Probleme. Und er sagt, mein Tag ist so voll, mein Tag beginnt so früh und abends bin ich so müde und ich habe Probleme, überhaupt mal ein paar Verse zu lesen. Gut, dann lass uns darüber reden. Ich will für dich beten, dass du irgendwie Zeit dafür findest. Ich kann nicht in den Gottesdienst kommen. Ja, ich bin und so weiter befolgen. Das sind so Dinge, die uns berühren. Mit den Dingen, die hier mir anvertraut werden, rede ich mit den Leuten, mache ihnen Mut. Oder wie ein jung Bekehrter mich die letzte Woche auch anrief und Fragen stellte. Und ich so gut wie ich konnte ihm dann auch versuchte zu helfen. Lass es doch mal eine Stunde dauern. Das ist in Ordnung. Miteinander ins Gespräch kommen. Und jeder von uns, egal wer wir sind, wir haben Gaben und Fähigkeiten, Möglichkeiten genug. Und dazu sagt Paulus im Epheser 4, und jetzt lese ich mal den 11. Vers nochmal. Christus hat etliche gesetzt zu Aposteln, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, andere zu Hirten, andere zu Lehrer, wieder andere zu denen, die die Gemeinde aufbauen. Solche, um die Gemeinde zuzurüsten. Wir sind nicht alle Hirten, das weiß ich. Wir sind nicht alle, die stundenlang am Telefon hängen können. Manch einer hält mich für verrückt, weil ich das mache. Sag mal, hast du so viel Zeit, hast du nichts anderes zu tun? Klar, ich könnte mit meiner Zeit was anderes anfangen. Aber ich will nicht. Ich sage, jeder Anruf ist für mich persönlich ein Auftrag von Gott. Und dann will ich da sein. Für euch mag es etwas anderes sein. Gott segne euch dafür. Und jeder hat so in seiner Gabe eine Möglichkeit, eben die Gemeinde zu bauen. Das heißt, die Heiligen sind, das ist die Gemeinde. Die Heiligen, das sind die, von denen Paulus dann in Römer 8 schreibt, eben diese Gemeinsamkeit. Die Heiligen, die sind nicht dazu da, um in ihrem Selbstzweck einfach da in der Gemeinschaft, in dem Miteinander zu stehen, zu leben, sich zu entfalten. Es geht wieder um uns. Und dieses Wort ist mir so wichtig geworden. Lasst uns aber wachsen in allen Stücken. Da können wir üben, untereinander, vertrauen, untereinander, annehmen, untereinander, ohne dass man es mir krumm nimmt oder mir das ankreidet, wie auch immer. Die Heiligen, das sind ganz normale Menschen, die in der Gemeinde sind. Hier geht es um die Gemeinde. Es sind Hausfrauen. Und ich mag das Wort nicht, wenn ich mit Menschen spreche, die dann sagen, ich bin nur Hausfrau. Ich sage, wow, sie haben den besten Beruf der Welt, Hausfrau zu sein. Ein Dasein für die Familie sich einzusetzen, nicht nur kochen und sauber machen, das Beten und alles, was zu einem Hausfrauen-Dasein gehört. Mann, was eine Aufgabe, Gott segne sie dafür. Andere sind Betriebsleiter. Was für eine Aufgabe, über den eigenen Rahmen drüber hinaus für Mitarbeiter zu sorgen. Andere sind Sekretärinnen. Und die Sekretärin, die natürlich im Auftrag von ihrem Chef oder alles abarbeiten müssen. Arbeiter, Studenten, Rentner, Pastoren, wer immer sie sind, die gehören zu dieser Gemeinschaft. Gemeinschaft heißt, lasst uns aber wachsen, auf das Ziel hin, auf Jesus hin wachsen, in all dem, dass unser Leben dann durch ihn bereichert wird, weil wir weitergeben können. Das ist gut. Ich finde das so entspannend, üben zu dürfen. Natürlich, als unsere Enkel anfingen, Schule, und dann haben wir mal über die Schulhefte geguckt. Von Kindern will ich gar nicht reden, sonst erzählt ihr das weiter. Meine Enkel kennt ihr ja nicht. Wenn die dann ihre ersten Aufgaben gemacht haben, oh, wer hat dir denn das da beigebracht? Die Lehrerin hat gesagt, okay, das willst du dir aber auch der Lehrerin nicht ins Kreuz fallen, aber du, das ist nicht ganz in Ordnung. Und man versucht ihnen zu helfen, zu wachsen, zu üben, einfach die Aufgaben Mathematik und Deutsch schon im ersten Schuljahr. Es ist für uns natürlich, wir sind gewachsen, wir kennen das, für uns Peanuts, Kinderlitzchen, aber für dieses Kind ist es enorm wichtig, zu üben, zu wachsen und wachsen zu lassen. Du, das hast du toll gemacht. Ich würde noch mal nachgucken, vielleicht schreibt dieses Wort doch noch ein bisschen anders. Guck mal nach, ob wirklich das, was du da ausgerechnet hast, wirklich am Ende so stimmt. Guck noch mal nach, ja, und nicht gleich von oben runter. Lasst uns wachsen, auch im geistlichen Bereich. Lasst uns wachsen und nicht gleich krumm nehmen. Du, das macht man nicht. Du, so verhält man sich nicht. Du, da, lasst uns aber wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Jesus Christus. Und er hat seinen Jüngern auch erlaubt, zu wachsen, die so hautnah mit ihm gelebt haben, so hautnah diese 3,5 Jahre gesehen haben, wie er ihnen das alles vorgemacht hat. Heute, wir haben so viel mehr wie die Jünger damals. Wir haben die ganze Heilige Schrift vor uns. Wir haben die ganzen Aussagen des Neuen Testamentes. Die Jünger haben lernen müssen von Jesus. Und wir haben beides, so viel mehr. Aber sind wir weiter? Oder sind wir doch so, wie Jesus zu den Jüngern sagt, als er vom Berg der Verklärung runterkam? Wie lange soll ich noch bei euch bleiben? Wie lange noch muss ich Geduld mit euch haben? Und Jesus machte diesen Jungen, der da unten von seinem Vater gebracht wurde, gesund. Lasst uns aber lernen, wachsen in allen Stücken zu dem hin. Wir haben alle, ich, ihr, wir haben alle eine Kurskorrektur nötig, immer wieder aufs Neue. Aber auch, dass die Freude unter uns groß sein möge. Die Freude, denn die Freude ist es, die alles andere überwiegt. Die Freude, dass ich lieben lernen kann. Die Freude, dass ich wachsen kann. Die Freude, dass ich Fehler machen darf. Die Freude, dass ich angenommen werde. Die Freude, Philipper 4,4. Freut euch aber in den Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich, freut euch. Das ist die Grundlage, auch wenn ich noch nicht alles verstehe. Gott benutzt Menschen, Helfer, Lehrer, Hirten, Prediger, ganz einfache Leute in der Gemeinde. Und er setzt uns zum Vorbild, wenn wir nur dranbleiben, am Lernen und in dieser Gemeinschaft eben miteinander. Es ist ein Punkt, den habe ich meistens in meinem Leben auch in den Predigten ausgelassen. Und dieser Punkt heißt ermahnen. Ich habe Probleme, Menschen zu ermahnen. Ich habe Probleme damit, zu sagen, du, das ist nicht in Ordnung. Ich habe Probleme damit. Und doch gehört es auch dazu. Oder wir lassen uns auch nicht ermahnen, weil du hast mir gar nichts zu sagen. Das ist so ein Spannungsfeld, in dem wir leben. Wenn wir aber so mit Jesus unterwegs sind, lasst uns aber wachsen, in allen Stücken, dann heißt das auch, mal ermahnen und Ermahnung annehmen. Und sich auch mal darunter beugen, unter diesen Dingen bewähren und bewähren lassen. Also diese Gedanken sind so unglaublich tief, die wir gehen. Habe diese Tage gehört, dass auch wir in der Nazarenergemeinde 14 große Gemeinden in der Ukraine haben. 14 Gemeinden und die Leute sind alle da geblieben. Und sie treffen sich regelmäßig zum Gebet für ihr Land, für ihre Regierung, gegen einen Diktator. Sie treffen sich in der Gemeinde und heute ist jemand von Frankfurt rübergefahren, die Gemeinden besuchen, um zu fragen, was benötigt ihr, was braucht ihr? Und wir versuchen, euch als Gemeinde, soweit es geht, zu unterstützen. Was kommen wird, was sein wird, weiß keiner, was morgen auf sie zukommen wird. Aber sie stehen zusammen und sie ermahnen uns, bitte hört nicht auf zu beten. Bitte hört nicht auf, uns zu unterstützen. Bitte hört nicht auf. Und sie ermahnen uns und wir müssen uns diese Ermahnung auch annehmen, zu Herzen nehmen. Gott stellt uns Menschen zur Seite, um üben zu können. Wir sind nicht vollkommen. Üben zu dürfen in der Geduld, in der Freundlichkeit, in der Hilfsbereitschaft, in der Bereitschaft zum Vergeben, in der Bereitschaft, Opfer zu bringen. Wir sagen ja oft, wir in unseren Gemeinde, wir wollen eine Kollekte zusammennehmen. Ich sage aber, wenn ich die Gottesdienstleitung habe, wir bringen Gott ein Opfer dar. Ein Opfer ist mehr als nur, was ich übrig habe. Ein Opfer ist, was mir wehtut. Ein Opfer ist, was über meinen Schatten drüber hinausgeht. Auch an Zeit, ein Opfer an Zeit, ein Opfer an Kraft, ein Opfer an allen Dingen. An einem offenen Ohr, an Zeit zum Beten, an allem ein Opfer zu bringen. Das heißt, ich mache mich auf den Weg, um das Bringen geben zu können, um als Friedensstifter irgendwie tätig sein zu können. Ich will mich jetzt nicht hier groß machen, aber was mir Gott aufs Herz gelegt hat, ist dieser Vers. Lasst uns aber wahrhaftig sein, wachsen in allen Stücken, in der Liebe, in allen Stücken, wie ich sie spüre, dass ich wachsen sollte. Aber immerhin auf dem hin, der das Haupt seiner Gemeinde ist, Jesus Christus. Und darum, es mag vielleicht heute Morgen mal ein bisschen erdrückende Botschaft sein, ein Wort sein, aber lasst uns mal diese Ermahnung mitnehmen, anhören und in den Alltag umsetzen und überlegt mal, wo ihr vielleicht da ein Segen sein könnt, durch die Veränderung eures Lebens. Römer Kapitel 8 und 7 verlassen. Ich, elender Mensch, ich bin da gebunden. Nein, Römer 8 macht frei. Römer 8 sagt, jetzt bin ich frei durch den Geist Gottes, der mich bewegt in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Jesus Christus. Amen.